Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Sie hat sich komplett aus der aktiven Politik zurückgezogen, obwohl sie ist extrem beliebt gewesen und sehr erfolgreich. Marion Maréchal, das ist die Nichte von Marine Le Pen, der Chefin des Rassemblement National, also dem ehemaligen Front National. Die haben sich ja eine Namensänderung verpasst. Und Maréchal ist zwar nicht mehr aktiv in der Politik, aber sie zieht die Strippen. Und zwar so richtig im Hintergrund. Sie hat eine Hochschule gegründet in Lyon.
Diese Schule dauert 2 Jahre. Das ist eine Hochschule. Man muss relativ viel Geld investieren. Also welcher einigermaßen ambitionierte Studierende studiert 2 Jahre in einer Hochschule, wo du mit dem Diplom nichts anfangen kannst, außer vielleicht Karriere zu machen bei einer extrem rechten Partei und einer Bewegung?
Diese Hochschule wird gesehen als Kaderschmiede für Rechte und ihr werdet noch mehr darüber erfahren von unserer Korrespondentin Barbara Kostolnik. Die ist nämlich in Lyon gewesen, an diesem neuen Hochschulinstitut, und wird euch mehr erzählen von ihren Eindrücken im frischen Podcast vom Update am 6. Juli. Und jetzt zu was richtig, richtig schön. Heute ist ja Weltkusstag, ja? Also nicht lang fackeln, einfach knutschen. Ist gut für euch.
Die Hormone, die hopsen regelrecht. Wir leben, wenn wir regelmäßig küssen, 5 Jahre länger. Es verbessert unendlich die Gesundheit und es verbessert das Glücksgefühl. Also wenn wir einmal richtig küssen, dann haben wir den gleichen Effekt an Glück, als ob wir 25 Gramm Schokolade essen.
Wer braucht da noch Schokolade, ne? Wolfgang Krüger ist Psychotherapeut. Und warum Küssen so gut für uns ist, warum uns das entspannt, warum es so viel Spaß macht, das wird er euch gleich noch erklären. Außerdem gucken wir mal, wo in Deutschland eigentlich überall die Biotonne rumsteht. Das ist ganz schön unterschiedlich. Der NABU hat sich das genauer angesehen und die Ergebnisse bekommt ihr en Detail. Ich sag mal so, es ist noch Luft nach oben. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe vom Update. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
China hat ja ein besonderes Interesse an Deutschland, das wissen wir. Dass chinesische Investoren sich bei deutschen Firmen einkaufen, das ist eine Sache. Anders sieht's aus, wenn der chinesische Praktikant in einem deutschen mittelständischen Unternehmen als echter Wirtschaftsspion sich entpuppt. Und jetzt muss man sagen, die Wirtschaft, die ist China offenbar nicht mehr genug. Jan Bungartz aus unserer Nachrichtenredaktion. Das nächste Ziel, wir haben es ja eben schon mal kurz gehört bei uns in den Nachrichten, ist schon ausgemacht, ne?
Ja, danach sieht's aus. China betreibt nach Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz nicht nur Wirtschaftsspionage, sondern auch politische Spionage. Unter anderem hat das ein Abgeordneter des Bundestags am eigenen Leib erfahren. Und das ist wohl nur ein Fall, in dem China versucht hat, Spitzel im deutschen Parlament anzuwerben.
Was genau ist denn da passiert im Bundestag?
Also die Süddeutsche Zeitung berichtet über den Fall eines namentlich jetzt nicht näher genannten Abgeordneten von CDU/CSU, wohl ein Außenpolitiker. Der bekam demnach eines Tages Post von einem gewissen Jason Wang, angeblich ein chinesischer Manager, und der machte dem deutschen Abgeordneten ja ein lukratives Angebot. Erstell mir doch ein paar außenpolitische Analysen und du wirst auch gut bezahlt. 30.000 Euro sind drin.
Naja, also ich meine, das ist doch an sich erstmal kein Problem. Nebenjobs haben ja viele Bundestagsabgeordnete.
Ja, richtig. Deswegen hat sich unser Abgeordneter auch erstmal nicht weiter was dabei gedacht. Bei den Unterhaltungen ging es auch erstmal nicht um Bundestagsinterna. Irgendwann wurden die Fragen dann aber doch konkreter zu Details aus dem deutschen Politikbetrieb. Und bevor dann tatsächlich Geld floss, schaltete sich laut SZ eben der Verfassungsschutz ein und beendete den Kontakt. Denn hinter Jason Wang steckte letztlich ein Agent des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit.
Aber wie kann das sein, dass der Bundestagsabgeordnete, ja man muss ja schon sagen, darauf reinfällt?
Ja gut, die Anfrage, wenn jetzt auch recht lukrativ, die war vergleichsweise unschuldig zuerst. Und dann hatte eben besagter Herr Wang auch durchaus eine Hintergrundgeschichte vorzuweisen, beispielsweise ein gut gepflegtes Profil in LinkedIn, diesem Karrierenetzwerk. Mhm. Und da war er auch mit deutschen Politikern vernetzt. Angesehene chinesische Wissenschaftler waren auch noch unter den Kontakten. Und tatsächlich war das aber ein Fake-Profil des chinesischen Geheimdienstes und von denen soll es schätzungsweise mehrere hundert geben.
Okay. Sensible Informationen sind aber nicht geflossen in dem Fall, oder doch?
Das wohl nicht, auch weil der Abgeordnete noch nicht selbst nach China geflogen ist. Denn da wären dann sicher Handy, Laptop und so weiter angezapft worden. Die SZ hat aber Informationen über einen anderen Fall einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters eines Bundestagsabgeordneten. Und da sollen tatsächlich 10.000 Euro für Analysen geflossen sein. Und dieser Mitarbeiter war demnach auch mehrmals selbst in China, wurde da unter Druck gesetzt. Was er aber jetzt an Infos über die deutsche Politik geliefert hat, ist nicht bekannt.
Was könnte denn da so wahnsinnig interessant sein für China?
Die deutschen Sicherheitsbehörden gehen offenbar davon aus, dass es China jetzt nicht nur um dieses destruktive Hacking geht, also Chaos stiften, wird ja gerne Russland vorgeworfen, dass die das machen. Die Chinesen wollen sich anscheinend durch Informationen irgendwelche strategischen Vorteile verschaffen, vielleicht sogar Einfluss auf deutsche Politiker. Und das ist natürlich schon nicht ohne, wenn man bedenkt, welche Manpower die Geheimdienste in einem Land wie China haben. Nach Schätzungen des Bundesnachrichtendienstes haben die da mehr als 1 Million Mitarbeiter.
Und Wirtschaftsspionage, die reicht China in Deutschland offenbar nicht mehr. Agenten haben es inzwischen auch auf deutsche Politiker abgesehen. Die Infos dazu habt ihr bekommen von Jan Bungartz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er hat's zugesagt. Jetzt muss er sich nur noch dran halten. Horst Seehofer will dem Bundeskabinett bis Ende des Jahres ein Einwanderungsgesetz vorlegen. Das ist ja ein zentraler Punkt und für die SPD ein sehr, sehr wichtiger Punkt gewesen, den sie gegenüber der CSU ausgehandelt hat im Streit um die Asylpolitik. Einwanderungsgesetz ist ja seit Jahren ein Thema. Nicht nur die SPD fordert das, sondern auch die Grünen. Und eigentlich hatte ja auch die GroKo sich darauf geeinigt, Anfang des Jahres. Jetzt soll eben alles ganz schnell gehen. Was so ein Einwanderungsgesetz bringen würde, das habe ich mir mal erklären lassen von Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Herr Weber, es soll jetzt ganz schnell gehen mit diesem Einwanderungsgesetz, noch in diesem Jahr. Von was reden wir denn eigentlich genau, wenn wir von einem Einwanderungsgesetz sprechen?
Nun, das hängt immer davon ab, was die Protagonisten denn jeweils unter dem Einwanderungsgesetz verstehen. Grundsätzlich soll ein Einwanderungsgesetz die Regeln zur Einwanderung in Deutschland einmal auf den Punkt bringen und soll auch einiges weiterentwickeln. Bisher haben wir ja die Regelungen, dass natürlich Menschen aus der EU zuziehen können im Rahmen der Freizügigkeiten der EU. Da braucht man auch kein neues Gesetz. Es gibt dann noch die sogenannte Blue Card, nach der Akademiker, die ein konkretes Jobangebot haben und relativ viel verdienen, kommen können. Und dann gibt es zum Beispiel noch die Möglichkeit, nach Vorrangprüfung nach Deutschland zu kommen und zu arbeiten. Es muss festgestellt werden, dass eben für die Stelle kein deutscher Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer im deutschen Arbeitsmarkt in Frage kam. Und es gibt noch Engpassberufe, also da, wo besondere Engpässe im deutschen Arbeitsmarkt festgestellt würde die Vorrangprüfung dann entfallen.
Warum braucht Deutschland denn jetzt ein Einwanderungsgesetz? Was sind gute Gründe dafür?
Wir haben ja in Deutschland wirklich einen Beschäftigungsboom seit mehr als 10 Jahren. Diesen Beschäftigungsboom, den hätten wir niemals realisieren können, wenn denn nicht so viele Menschen nach Deutschland gekommen wären. Da wäre das Arbeitskräftepotenzial gar nicht ausreichend gewesen, um diese Beschäftigungssteigerung wirklich auch zu realisieren. Jetzt muss man aber sehen, dass diese hohe Einwanderung zu einem Großteil Einmaleffekten zu danken ist. Also einmal hat es die europäische Krise gegeben, aufgrund derer dann viele Menschen nach Deutschland kamen, wo die Krise eben nicht so zugeschlagen hat. Die Freizügigkeitsbeschränkungen für neue EU-Mitgliedstaaten sind aufgehoben worden. Das passiert auch nur einmal. Und dann gab es natürlich noch die Flüchtlingskrise, die sich ja dann, so wir hoffen wollen, auch nicht wiederholt. Das heißt, wir müssen aber da Sorge tragen, dass auch nachhaltig mehr Menschen nach Deutschland kommen. Denn der demografische Trend in unserem Land, der kennt nur eine Richtung, die wird nach unten führen.
Wie genau könnte denn jetzt so ein Gesetz aussehen? Also worauf müsste man besonders viel Wert legen aus Ihrer Sicht?
Also bisher gibt es bei der Einwanderung nach Deutschland eine Schwäche. Es kamen relativ viele Menschen aus der EU, aber die meisten EU-Länder haben ganz ähnliche demografische Entwicklungen wie wir. Das heißt, das Einwanderungspotenzial aus der EU, das ist auch einfach begrenzt. Aus Drittstaaten außerhalb der EU kommen nach wie vor nicht besonders viele Menschen, aber darauf werden wir über kurz oder lang angewiesen sein. Das heißt, wir müssen die Instrumente für diese Menschen verbessern. Wir haben einmal die Blue Card, die schon einen Arbeitsvertrag voraussetzt und relativ hohe Einkommensanforderungen. Dann gibt es, wie gesagt, die Vorrangprüfung oder eine Liste von Berufen, von Engpassberufen, in denen man zuwandern kann. Was viel wichtiger wäre, wäre aber wirklich für jeden die Chance zu eröffnen. Und das abhängig von den persönlichen Merkmalen, also davon, ob jemand etwas gelernt hat, ob er vielleicht schon Deutsch spricht und ähnliche persönliche Merkmale. Und dann sollten wir den Menschen auch zutrauen, in Deutschland Fuß zu fassen, sie dabei uns zu unterstützen und nicht allzu hohe formale Anforderungen daran zu stellen.
Und was hätte das für Vorteile für Deutschland, für den deutschen Arbeitsmarkt?
In Deutschland werden in den kommenden Jahren immer mehr Menschen den Arbeitsmarkt verlassen, weil sie in die Rente gehen. Und die Zahl von denjenigen, die von unten aus dem Bildungssystem nachkommen, die ist einfach bei weitem nicht mehr so hoch. Das heißt, der deutsche Arbeitsmarkt wird schrumpfen und das wird er relativ rapide tun. Diese Auswirkungen, die müssen wir abpuffern, denn mit so einer Schrumpfung haben wir keine Erfahrung. Wir wissen nicht genau, was dann passieren wird. Auf jeden Fall werden sich zunächst vorübergehend erst einmal Fachkräfteengpässe dadurch verschärfen. Das gilt es abzupuffern und das einzige wirklich große Potenzial, das es dafür gibt, das ist die Zuwanderung.
Ein Einwanderungsgesetz soll kommen hier für Deutschland. Was es können muss, worauf man achten sollte, Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat es erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kurz in den Hausflur mal gucken oder in den Hinterhof. Was steht da rum? Ganz genau. Normale Mülltonne, also die graue. Ja, die ist da. Auch noch eine natürlich fürs Altpapier und eine gelbe für Verpackung und Plastik. Soweit so easy mit der Mülltrennung. Sebastian, sieht es auch so aus bei dir?
Ja, komplett genauso. Alles aber natürlich in mehrfacher Ausführung, denn da bei uns wohnen 5 Parteien. Haus, da kommt schon was zusammen, also von einem 2 bis 3 Tonnen. Ja.
Aber eigentlich müsste da ja noch eine 4. Tonne stehen, ne? Die Biotonne, diese braune. Der NABU hat sich mal angeguckt, wie gut oder schlecht die Biotonne in Deutschland genutzt wird. Und Sebastian, wie sind denn die Ergebnisse?
Ja, im Durchschnitt sammelte jeder Bundesbürger im Jahr 2016 insgesamt 59 Kilogramm Biomüll, also Küchen- und Gartenabfälle, macht zusammen 4,6 Millionen Tonnen Bioabfall pro Jahr. Hinter dem Durchschnitt verbirgt sich aber eine ziemlich große Spannbreite, also von 7 Kilogramm beim Schlusslicht Brandenburg bis hin zu 90 Kilogramm in Hessen und auch in Schleswig-Holstein. Und noch was ist interessant, in kreisfreien Großstädten, da wird im Schnitt mit 48 Kilogramm am wenigsten Bioabfall pro Kopf gesammelt. Das sind in der Regel also Großstädte mit so 100.000 Einwohnern und mehr.
Und wie kommen diese ja dann doch ziemlich großen Unterschiede zustande?
Ja, ein Grund ist, dass die Biotonne immer noch nicht bundesweit und flächendeckend angeboten wird. Und das, obwohl sie seit 2015 gesetzlich verpflichtend ist. Und die Länder gucken dann bei der Umsetzung aber einfach anscheinend nicht genau hin, ist denen quasi egal. Das betrifft von den 402 Landkreisen in Deutschland ganze 73. Also gibt es mal gar keine, mal nur ein paar Orten diese Tonnen. Und wo eben keine Biotonne, ja, da keine Mülltrennung. Und das Verrückte, selbst in Landkreisen, in denen die Biotonne angeboten wird, heißt das noch lange nicht, dass die dann auch im Hinterhof steht, sagt Michael Jedelhauer. Er ist Referent für Kreislaufwirtschaft beim NABU.
In der Tat ist in einigen Landkreisen das Problem, dass die sozusagen auf dem Papier eine Biotonne eingeführt haben und das sogar flächendeckend. Allerdings bedeutet das in einigen Landkreisen, der Bürger oder die Bürgerin muss selbst oder dann der Hauseigentümer, je nach Eigentumsverhältnis, muss selbst aktiv werden, muss sich beim Landratsamt melden und dort eine Biotonne bestellen.
Ja, so wie bei dir und wie bei mir, also laut NABU-Übersichtskarte, ich habe heute geguckt, gilt die Biotonne in Köln zwar als flächendeckend angeboten, schön orange eingefärbt, aber niemand, den ich heute auch gefragt habe und gestern, hat so eine auch im Hinterhof stehen, also echt ein riesiges Schlupfloch sozusagen.
Ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, das ist einfach ein Problem vom Platz bei uns, da passt halt keine mehr hin, also
eigentlich
steht da
müsste
keine.
Eine stehen.
Ja. Okay, aber wie mache ich das dann als Mieterin? Also ich kann wirklich jetzt selbst irgendwo anrufen und sagen, hallo, ich hätte gerne so eine Biotonne.
Na, nicht direkt, du kannst, also im Vorfeld auch, wenn du möchtest, mit den anderen Mietern im Haus mal dich kurz schließen, wie das ist. Aber eigentlich muss jetzt Initiative dann von einer anderen Person ausgehen, weiß Michael Jedelhauer.
In der Tat ist hier der Vermieter die Person, die letztlich dann entscheiden kann oder die dann Initiative ergreifen kann und eine Biotonne bestellen kann. Sie können als Mieter eben den Vermieter ansprechen.
Ja, weil sonst bleibt einem dann auch nur übrig, seinen Biomüll eigenhändig zu einer Sammelstelle zu bringen. Und ganz ehrlich, das macht so gut wie kein Mensch. Viel besser, da läuft es in Landkreisen, in denen es eine Pflichttonne gibt. Die wird dann an alle Hausbesitzer und Haushalte vom Landkreis selbst einfach zur Tür geliefert. Bestes Beispiel der Hohenlohe-Kreis in Baden-Württemberg. 2016, da wurde da die Biotonne eben als Pflichttonne eingeführt und ziemlich schnell lag die Sammelmenge pro Kopf bei über 80 Kilogramm. Und wir erinnern uns, das ist weit über dem Bundesdurchschnitt.
Genau. Wenn ich jetzt so eine Biotonne im Hof stehen habe, was kann ich alles reinmachen oder was sollte reinkommen?
Ja, eine sehr einfache, eine sehr berechtigte Frage findet auch Michael Jedelhauer vom NABU.
Das ist eine gute Frage und da gibt es tatsächlich gar nicht so eine leichte, allumfassende Antwort, denn letztlich regelt das jeder Landkreis für sich selbst in der Abfallsatzung.
Oh Gott, oh Gott, schon ein bisschen nervig. Ne? Das heißt für uns Bürger, ich muss mich für meinen Landkreis speziell informieren, was rein darf und was nicht. Der NABU ist aber der Meinung, der technologische Standard in der Kompostierung ist mittlerweile eigentlich so hoch, dass wirklich alle biologischen Abfälle, die jetzt so in der Küche anfallen, auch in die Biotonne könnten. Also auch Knochen, Sachen mit hohem Salzgehalt und gekochte Speisereste.
Wenn wir das dann alles richtig gemacht haben, was passiert denn dann mit dem Müll aus der Biotonne?
Ja, ziemlich viel. Also Abfälle aus der Küche gelten als hochwertige Reststoffe, aus denen zum Beispiel Dünger entsteht. Der kann dann mineralische Dünger ersetzen, die nämlich sonst eben sehr aufwendig und treibhausintensiv, also unter CO2-Produktion, hergestellt werden müssen. Und in Vergärungsanlagen kann aus Bioabfall Biogas produziert werden. Das ist dann wieder eine Alternative zu Erdgaskohle und, na klar, Atomenergie. Und am Ende noch ein Hinweis. Am besten bitte keine vermeintlich biologisch abbaubaren Produkte, wie es gibt so Bioplastikbeutel, aus Maisstärke in die Biotonne werfen. Stand jetzt funktioniert das überhaupt nicht, sagen Betreiber von Kompostieranlagen. Und natürlich darf auch kein konventioneller Plastik, wie die Schutzhülle, die gerne mal am Rest der Gurke hängen bleibt, in die Biotonne rein, denn dann gelangt das Plastik auch als Mikroplastik in Form von Biodüngern auf Äcker und am Ende ins Meer und über die Fische wieder bei uns im Körper.
Irgendwann ist es dann bei uns drin. Ja. Also die Nutzung der Biotonne in Deutschland ist noch ziemlich ausbaufähig, das können wir uns merken und das besagt eine Erhebung vom NABU. Die Details dazu habt ihr bekommen von unserem Reporter Sebastian Rams.
Deutschlandfunk Nova Update.
Seit fast 2 Wochen sitzt in Thailand jetzt diese junge Fußballmannschaft in einer überfluteten Höhle fest. Inzwischen versuchen auch internationale Retter, sie da wieder rauszuholen. Vergangene Nacht hat es bei der Rettungsaktion allerdings einen tragischen Rückschlag gegeben. Jan Bungartz aus unserer Nachrichtenredaktion. Es ist nämlich ein Taucher ums Leben gekommen, leider.
Ja, das war schon ein ziemlicher Schock für die ganzen Helfer, die da an der Höhlenrettung beteiligt sind. Ausgerechnet ein ehemaliger Elitetaucher der thailändischen Marine war das, der da jetzt freiwillig geholfen hatte. Der ist bei seinem Einsatz gestorben. Er hatte selbst gerade Sauerstofftanks in die Höhle gebracht und auf dem Rückweg ist ihm dann die Luft ausgegangen. Zeigt natürlich, wie gefährlich diese ganze Rettungsaktion ist, wenn da sogar ein ehemaliger Profi dabei ums Leben kommt.
Es werden ja so mehrere Pläne durchgespielt, ne, wie man die Jungs aus dieser Höhle wieder rausholen kann. Und einer davon ist eben, dass die zusammen mit ihrem Trainer so angelernt werden, dass sie selbst aus dieser Höhle raustauchen können.
Ja, zumindest sollen sie das Tauchen weiter lernen. Das ist Stand der Dinge. Mit speziellen Masken für Tauchanfänger haben die Jungs auch schon geübt. Ist aber weiter völlig unklar, wie lang das dauern wird, bis sie soweit sind, dass man so eine Rettungsaktion wagen kann. Denn im schlimmsten Fall, also je nach Pegelstand in der Höhle, müssten die Jungs mehrere Stunden durchs Wasser, in der Dunkelheit, durch dieses Höhlensystem. Und der Eingang, der ist rund 4 Kilometer weg. Naja, und da sind auch Fachleute mehr als skeptisch, ob das überhaupt klappen kann. So ein Versuch, der wäre auf jeden Fall schon ziemlich gefährlich.
Welche Alternativen werden denn da noch diskutiert oder drauf rum überlegt?
Zum Raustauchen jetzt. Ja, tatsächlich versuchen die Helfer in Thailand weiter, das Wasser aus der Höhle so weit raus zu pumpen, dass Tauchen nicht nötig ist. Wenn die Jungs also wenigstens schon mal schwimmen oder sogar warten könnten mit Schwimmwesten, weil die besten Schwimmer sind sie wohl auch nicht. Dafür werden zusätzliche Löcher in die Höhle gebohrt für die Pumpen. Aber das Problem ist natürlich, in Thailand ist gerade Regenzeit und schon am Wochenende, also ab morgen geht's da weiter, soll es wieder heftig schütten, dann läuft wieder jede Menge Wasser nach.
Also Tauchen ist ziemlich gefährlich, Schwimmen ist auch schwierig, Wasser abpumpen, ein Kampf gegen die Zeit, gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
Zurzeit fliegt tagsüber noch ein Hubschrauber über das Gebiet, sucht nach möglichen weiteren Zugängen zu dieser Grotte, wo die Gruppe ausharrt. Außerdem sollen Teams den Dschungel über dem Höhlensystem absuchen, wobei auch klar ist, wenn die da jetzt anfangen zu bohren bis zu den Jungs, auch das ist nicht ohne, weil die eben in ihrer kleinen Grotte da kaum Platz zum Ausweichen haben. Und akut gibt es sogar noch ein Problem.
Also wenn die anderen Probleme nicht schon reichen würden. Welches ist das?
Anscheinend sinkt auch noch der Sauerstoffgehalt in der Höhle. Momentan liegt er wohl bei rund 15%. Normal in der Außenluft sind 20%. Und deswegen soll jetzt ein Rohr bis in die Kammer verlegt werden, da kilometerweit, dadurch dann den Sauerstoff zur Gruppe transportiert werden soll, damit die überhaupt Luft zum Atmen haben. Weil sonst kann man auch den allerletzten Rettungsplan vergessen. Und der wäre tatsächlich abwarten, bis das Wasser abgelaufen ist. Das könnte allerdings, wenn das Abpumpen so gar nichts bringt, bis zum Ende der Regenzeit dauern. Und der Monsun, der geht in Thailand so ja bis in den Oktober rein.
Seit knapp 2 Wochen sitzt eine thailändische Jugendfußballmannschaft in einer überschwemmten Höhle fest. Bei der Rettungsaktion ist jetzt ein Taucher ums Leben gekommen. Die Infos dazu habt ihr bekommen von Jan Bungertz aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hier ist einfach total super. Oh. Knutschen. Wobei, von dem kriegt man, glaube ich, einen Knutschfleck. Aber egal. Also Knutschen ist super. Erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Vorausgesetzt natürlich, ihr küsst euer Gegenüber auch so richtig, richtig gerne. Aber davon gehe ich mal aus. Ne? Heute ist Welttag des Kusses. Und das müssen wir natürlich unbedingt und maximal würdigen. Achtung, fertig.
Wenn wir knutschen, dann feiert unser Körper eine Riesenparty. 80 Millionen Bakterien wechseln ihren Besitzer. 140 Muskeln sind beschäftigt. Die Herzfrequenz steigt, der Blutdruck auch. Dopamin, Oxytocin, Hormone rauschen direkt in unseren Kopf. Wir fahren physisch und psychisch mit Vollgas, bis es vorbei ist. Nach dem Kuss entspannt sich der Körper und wie er sich entspannt. Regelmäßige Knutscher sind ausgeglichener und, das sagen ernstzunehmende Studien, unsere Stresshormone werden quasi weggespült.
Naja, wir sind aufmerksamer.
Weiß Dr. Wolfgang Krüger, Psychotherapeut und Buchautor. Leute, die vor dem Abschied knutschen, bauen sogar weniger Unfälle.
Das Küssen führt dazu, dass all meine Kräfte, die ich habe, all meine Aufmerksamkeit, all meine Sinne, die sind in dem Augenblick aktiviert. Und das führt natürlich dazu, dass ich weniger Unfälle habe, dass ich kreativer bin und dass ich die Welt viel aufmerksamer wahrnehme. Wir wissen, dass die Bindung zu anderen Menschen einer der größten Glücksfaktoren ist und eines der Dinge, die wir im Leben am meisten brauchen. Man wird regelrecht elektrisiert, man wird in dem Augenblick aufgeladen.
Küssen lohnt sich also, ist gut für Körper und Geist. Wo ist es bei euch das letzte Mal geschehen?
An der Bushaltestelle war das, ja.
Am Strand.
Angenehm, würde ich sagen. Doch, war in der Disco in Braunschweig.
Wir halten fest, auch in Braunschweig wird geknutscht. Aber bei vielen liegt der letzte Kuss etwas länger zurück. Leute, das sollte so nicht sein. Das kann schlecht für die Karriere sein. Denn Küssen ist nicht nur gesund, sondern macht auch erfolgreicher, heißt es in Studien. Und das bestätigt auch Therapeut Wolfgang Krüger.
Das ist absolut so. Wir wissen, dass vor allem Menschen, die viel küssen, dass sie innerlich nicht nur glücklicher sind, sondern sie sind vor allem kreativer. Also Küssen stärkt, könnte man sagen, regelrecht das Gehirn. Es hilft im Grunde beim Lernen. Von daher müsste man regelrecht, bevor man Prüfungen macht, müsste man dann anständig küssen.
Übrigens, damit das alles funktioniert, muss es tatsächlich ein leidenschaftlicher Kuss sein. Mit jemandem, den man wirklich auch gerne mag. Sich diese positiven Effekte einfach mal mit Casual Sex zu verschaffen, klappt nicht.
Sexualität können wir noch haben, auch wenn eine gewisse Distanz da ist. Man kann schlichtrum sagen, man vögelt miteinander. Aber der Kuss ist etwas deshalb so Intimes, weil ich dem anderen ganz, ganz, ganz nahe komme. Und ein guter Kuss ist wie ein Gespräch zweier Körper.
So, jetzt haben wir schon, dass Küssen glücklich und erfolgreicher macht. Und schöner übrigens auch, weil unsere Gesichtsmuskeln fit bleiben. Es ist auch gesünder. Knutschen verbrennt 15 Kalorien pro Minute. Das heißt, nach einer Viertelstunde können wir uns einen Snickers gönnen und kommen wieder auf Null raus. Rein medizinisch tauschen wir beim Küssen einfach Bakterien aus. Und das ist gut so, sagt Kussexperte Krüger.
Es verstärkt die Abwehrkräfte. Und dadurch ist es so, dass wir, wenn wir jeden Tag 2 bis 3 Mal küssen, dass wir dann eben 5 Jahre länger leben.
Der Kuss wirkt wie eine Art Schluckimpfung, die man sich und seinem Gegenüber verpasst. Die Bakterien im Speichel des anderen sind zu ungefähr 20% verschieden. Wenn die bei einem Kuss ausgetauscht werden, bilden sich automatisch Abwehrkräfte. Das Immunsystem kriegt einen Boost. Knutschen also als lebensverlängernde Maßnahme, würde ich mal ja zu sagen. Immer gern.
Wenn wir leidenschaftliche Küsse haben, dann haben die Betreffenden regelrecht das Gefühl, das Gehirn springt ihnen weg vor lauter Intensität. Und diese Intensität, die ich plötzlich habe, dass ich richtig wach bin, das fördert all meine Lebenskräfte.
Heute am Welttag des Kusses sagt unser Reporter Christian Schmidt natürlich, und wir schließen uns gerne an, Küssen ist super. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Our fight cannot only take place in elections.
Unser Kampf kann nicht nur darum gehen, Wahlen zu gewinnen. Wir müssen unsere Ideale auch in die Medien, die Kultur und die Erziehung tragen, um Sozialisten und Liberale zu stoppen. Ich habe unlängst eine Management-Schule gegründet. Mit welchem Ziel? Die Führer von morgen auszubilden, die den Mut haben, die Interessen ihres Volkes zu verteidigen.
Das klingt wie eine Kampfansage an neutrale und freie Hochschulen, was Marion Maréchal im Februar vor Ultrakonservativen in den USA gesagt hat. Marion Maréchal ist die Nichte von Marine Le Pen, die Chefin der rechtsextremen Partei Rassemblement National, so nennen sie sich jetzt, früher mal Front National. Und ein paar Monate später, nachdem Marion Maréchal das gesagt hat, ist aus dieser Hochschule Realität geworden. Im September soll es losgehen mit Seminaren am ICEP, dem Institut de Sciences Sociales, Économiques et Politiques, in Lyon. Und Barbara Kostolnik, unsere Korrespondentin in Frankreich, war da, hat sich das Ganze schon angesehen und ich habe mit ihr vor der Sendung drüber geredet. Also Marion Maréchal hat diese Hochschule gegründet und wer hat sonst noch ein Interesse da mitzuarbeiten, mitzumachen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das wird alles sehr, sehr intransparent gehalten. Also wer noch mitmacht, sind lauter ehemalige Kader des Front National. Front National hat sich ja jetzt in Rassemblement National umbenannt. Also da ist einiges im Fluss. Und Marion Maréchal hieß ja früher auch Maréchal Le Pen. Das Le Pen hat sie abgeschnitten. Mhm. Also man sieht schon, dass da einiges im Fluss ist. Und die Rechten, also vor allem die extremen Rechten, die wollen sich einfach jetzt komplett neu aufstellen, wollen sich sozusagen von der Vergangenheit so ein bisschen loslösen. Und dazu gehört eben auch dieses Institut, das Marion Maréchal jetzt gegründet hat in Lyon.
Das heißt, kann man es nennen oder kann man es sehen als Kaderschmiede der Rechten?
Also ich denke schon, weil man muss auch sehen, diese Schule dauert 2 Jahre. Das ist eine Hochschule, man muss relativ viel Geld investieren und das Diplom, das man am Ende bekommt, wird nirgendwo anerkannt. Hm. Also welcher einigermaßen, wie soll ich sagen, ambitionierte Studierende studiert 2 Jahre in einer Hochschule, wo du mit dem Diplom nichts anfangen kannst, außer vielleicht Karriere zu machen bei einer extrem rechten Partei und einer Bewegung. Also ich finde, das geht schon eindeutig in die Richtung, dass das eine Kaderschmiede sein soll, die sich auch an ganz spezielle nationalistische, sie nennen sie patriotische Französinnen und Franzosen richtet.
Welche Fächer kann man denn dann da überhaupt studieren? Was wird denn da angeboten?
Also es wird tatsächlich Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften angeboten, also ganz normale Masterstudiengänge, Wirtschaftsstudiengänge. Aber was auch sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt wird, ist sozusagen Kommunikation. Also die Vermittlung von weniger bequemen Botschaften, wie man die gut verkauft. Da haben die sehr, sehr drauf rumgeritten. Ich war ja beim Tag der offenen Tür da, der eigentlich kein Tag der offenen Tür war, weil die Presse eigentlich nicht rein durfte. Aber ich war dann trotzdem drin, ohne Mikrofon, und habe mich da so ein bisschen informiert und habe so ein bisschen zugehört, was die so erzählt haben. Und da habe ich schon gemerkt, dass da echt großer Wert drauf gelegt wird, dass diese Absolventen der Schule dann später sich sehr gut verkaufen können, sich und die Ideen, die diese Schule eben vermitteln will.
Also du bist da gewesen, hast dir das angehört. Wer war denn da sonst noch da, wenn es ein Tag der offenen Tür war? Wen wollen die anlocken?
Man braucht also Abitur und dann noch ein dreijähriges Studium davor.
Ah ja.
Also Bac plus trois heißt das. Und dann kann man da eben 2 Jahre lang studieren. Oder man kann auch, es gibt auch die Möglichkeit, sozusagen ein Studium begleitendes zu machen. Also neben einem Studium an einer anderen Hochschule kann man dann immer nach Lyon fahren und kann am Wochenende da Kurse belegen. Also es gibt diese 2 Möglichkeiten, da zweigleisig zu fahren.
Wie teuer ist das denn dann? Das ist ja eine private Schule, das heißt, kostet auch was.
Kostet was, kostet 5.500 Euro, wenn man den vollen Kursus belegt. Und der Wochenendkurs ist, glaube ich, so 1.300, also der ist etwas billiger. Also man muss schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wie gesagt, für ein Diplom, dass man das nirgendwo anerkannt wird. Also das muss man tatsächlich dazu sagen, das ist dann schon wirklich was für, wie soll ich sagen, Kenner und Liebhaber.
Also ich meine, private Hochschulen, die kennen wir ja hier in Deutschland auch und die werden ja dann schon eher ja von Unternehmen finanziert zum Beispiel oder es gibt andere Kooperationen. Ist diese ISEP was komplett Neues in Frankreich oder gibt es auch ähnliche Konzepte von anderen Parteien zum Beispiel?
Also diese Kooperationen, die nennen das Patenschaften, gibt es wohl bei diesem ISEP, also bei diesem Institut, nur halten die sich ziemlich bedeckt. Man weiß auch nicht genau, wie das finanziert wird. Man muss dazu sagen, diese Räume dieser Hochschule sind in einem super angesagten Viertel von Lyon. Da ist nur die Crème de la Crème untergebracht und da zahlst du wirklich sehr, sehr viel Miete. Keiner weiß so genau, wer für diese Miete zuständig ist. Also die Geldgeber, die potenziellen Geldgeber von dieser Schule, die halten sich sehr bedeckt. Marion Maréchal war ja auch in den USA und hat sich da mit Bannon getroffen. Und Bannon war ja auch in Frankreich beim Front National, also bei der Tante, und hat die Nichte da sehr gelobt und hat gesagt, Marion Maréchal, das ist der aufstrebende Stern der Rechten, der europäischen Rechten, der weltweiten Rechten. Also mit Breitbart gibt es da auch Kooperationen, aber das wird alles nicht offengelegt. Das wird alles so ein bisschen bewusst im Dunkeln gehalten. Und man muss wirklich sehr stark graben. Es gibt eine Geldgeberin aus Lyon, die wurde vom französischen Fernsehen angerufen und die hat dann gesagt, ja, sie ist da dabei, aber was sie da genau macht, sagt sie nicht und hat dann wieder aufgelegt.
Eine Kaderschmiede für die Rechte soll es wahrscheinlich werden. Das neue Hochschulinstitut von Marion Maréchal, die Nichte von Marine Le Pen. Infos dazu habt ihr bekommen von unserer Korrespondentin Barbara Kostornik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.